Vor 3 Wochen haben wir eine Predigtserie gestartet über das Thema Freiheit. In der ersten Predigt ging es darum, was uns im Inneren bestimmt und uns innen drin Freiheit wegnehmen möchte. Ob wir das Götzen nennen oder Bindungen, innere Verpflichtungen, die wir haben. Im Endeffekt ist es das Gleiche. Etwas, das an sich gut ist, wird so weit zum Absoluten gemacht, dass es unser Leben bestimmt, beeinflusst und prägt. In der zweiten Predigt ging es dann nochmal vertiefend um das Thema Angst, um wie wir von Angst frei werden können. Bei all dem, was uns im Inneren bestimmen will, ist es letztendlich ein ganzes Stück unsere Entscheidung, ob wir uns davon bestimmen lassen oder nicht. Aber was ist mit den Dingen, die von außen kommen? Da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Sachen, wo wir uns auf den Kopf stellen können mit Entscheidungen, uns davon nicht bestimmen zu lassen, wir kriegen die Dinge nicht geändert. Also ich denke da zum Beispiel daran, dass ich mit dem Auto nicht so schnell fahren darf, wie ich das manchmal für angemessen halte. Oder andere Gesetze und Regelungen, an die wir uns halten müssen. Ich meine, eins ist dieser moderne Gesichtsschmuck. Ich denke da aber auch an die Menschen, die sich auf eine neue Stelle bewerben, die sich gesund ernähren, die ordnungsgemäß ihre Steuern zahlen, zu anderen Menschen freundlich sind und doch in ihrem Alltag immer wieder von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Mobbing und anderen Sachen bestimmt werden. Was ist damit? Was ist mit den Dingen, die auf uns einprasseln und uns auch ein Stück unsere Freiheit rauben möchten? Und darum soll es heute gehen, um diese Freiheit, die wir erleben können und dürfen, mitten in solchen Umständen, wo wir bedrängt werden, wo wir herausgefordert sind, wo etwas von außen auf uns einprasselt und uns bestimmen möchte. In Deutschland geht es uns ja ziemlich gut, eigentlich. Wir meckern dann meistens auf einem relativ hohen Niveau über die Farbgebung von diesen Gesichtstüchern zum Beispiel. Aber trotzdem haben wir Einschränkungen. Wir erleben das gerade ziemlich massiv. Ja, wir haben Religionsfreiheit hier in unserem Land, aber doch für eine kleine Zeit müssen wir Einschränkungen hinnehmen, die auch die Ausübung von unserem Glauben beeinflussen. Und das ist schwer. Mir fällt es enorm schwer, nicht mitzusingen, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem erlebe ich Gott tief in dieser Zeit, wo nicht mehr ich der Macher bin im Lobpreis, dass ich irgendwas leisten will, sondern auf einmal mich ein ganzes Stück zurückgelehnt fühle von Gott, nach dem Motto, Philipp, jetzt entspann dich mal, es geht um mich, nicht um dich. Also mitten in dieser Zeit von Einschränkung erlebe ich trotzdem, dass Gott da ist und mir eine Freiheit schenkt auf einer Ebene, die ich vorher vielleicht nicht ganz so direkt wahrgenommen habe. Wenn wir 2000 Jahre zurückblättern, die Geschichte zu der Zeit von Jesus, in Israel gab es auch Religionsfreiheit, genauso wie bei uns heute, aber sie waren damals politisch fremdbestimmt, das sind wir nicht. Die römische Besatzungsmacht, die durfte Forderungen stellen an das Volk, trotzdem hatten die Juden ihre eigene religiöse Führung. Und in diese Situation von damals spricht Jesus hinein, als er in Matthäus 5 zu seinen Jüngern sagt: Ich aber sage euch, leistet dem, der euch Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh 2 mit ihm. Es ist ein Text, der irgendwie, ja, komisch ist. Ich finde, der hat sowas an sich von, du musst dich da jetzt unterordnen. Du musst dich einlassen auf das, was von außen kommt, wo andere über dich bestimmen möchten. Und ich habe oft in meinem Leben schon gehört, dass dieser Text irgendwie wie missverstanden worden ist. Als etwas, das sagt, du musst demütig sein und unterwürfig und alles in deinem Leben immer und andauernd hinnehmen. Und das ist überhaupt nicht das, was Jesus sagt mit dem Text. Lass uns da mal genauer hingucken. Er fängt an damit zu sagen, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Dafür muss man wissen, damals durften die Juden oder die Leute allgemein, auch die Römer, nur mit der rechten Hand schlagen. Mit der rechten Hand kann ich die rechte Wange von jemandem anders nur mit dem Handrücken treffen. Und diese Geste tut nicht so weh, die ist nicht dafür da, dem anderen eine richtig runterzuhauen. Da würde ich aus der anderen Richtung ausholen, die linke Wange treffen. Das ist die Geste, die demütigend ist, die beleidigend ist, wo jemand in einer herrschenden Position dem anderen klar macht, ich dominiere dich und ich bestimme, was du sagen sollst. Das haben Herren gegenüber ihren Sklaven oder gegenüber ihren Schuldnern getan. Diese abfällige, ich wisch dir mal eben eine ins Gesicht. Da spricht Jesus rein und sagt, wenn dich jemand beleidigt, steh über den Dingen. Nicht er soll über dich bestimmen, sondern du bestimmst selber. Darum die eigene Entscheidung, die andere Wange hinzuhalten. Das Hemd einzufordern oder diese eine Meile mitzugehen, das waren damals Rechte von den Römern. Sie durften das von dem jüdischen Volk einfordern. Hey du, ich habe gerade kalt, gib mir bitte dein Hemd. Hey, ich habe gerade hier viel Last zu tragen, du musst jetzt mit mir eine Meile mitgehen, dafür darf ich dich verpflichten, ohne dass ich dich bezahlen muss. Also komm, pack mit an. Jesus zeigt seinen Jüngern einen Weg auf, in dieser Fremdbestimmung Freiheit zu erleben. Denn wenn ich mich entscheide, auch den Mantel zu geben und auch die zweite Meile mitzugehen, dann ist es doch so, nicht du entscheidest über mich, sondern ich bin selber in der Freiheit, selbst zu entscheiden, was ich tue. Jesus lädt uns ein, in der Bedrängnis frei zu sein. Aber so eine Form von innerer Freiheit kann auch massiv provozieren. Paulus zitiert im Römerbrief Verse aus den Sprüchen, wo es heißt, vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Ich meine, jemand, den du aufs Messer nicht leiden kannst, dem auch noch was Gutes zu tun, ist es doch absurd. Und das sagt Salomo in den Sprüchen und Paulus zitiert das hier. Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Das ist letztendlich, was dahinter steckt. Sich nicht unterkriegen zu lassen von dem, was uns bestimmen möchte, sondern Gutes weiterzugeben, um das zu besiegen, was uns bestimmen will. Und das ist eine erste Antwort, wie wir mitten in einer Zeit oder in einem Umfeld von Bedrängnis, von Herausforderung unsere innere Freiheit bewahren oder auch eine innere Freiheit bekommen können. Ich habe mal einen Satz gehört, den ich sehr intensiv finde. Wenn du einen König ins Gefängnis steckst, wird das Gefängnis zum Palast. Wenn du einen Sklaven zum König machst, wird der Palast zu einer Räuberhöhle. Egal wie unsere äußeren Umstände auch sind, wir prägen unser eigenes Leben und unser Umfeld mit dem, wer wir sind und mit dem Maß an Freiheit, das in uns drin ist. Umstände oder Druck von außen oder Bedrängnis oder wie auch immer wir das nennen möchten, das bringt zum Vorschein, was in uns drin ist. Und bei dem Thema Freiheit und dass Jesus uns immer wieder einlädt, wirklich frei zu sein, empfinde ich an dieser Stelle auch diesen Ruf von Gott. Du kannst frei werden. Du musst dich nicht bestimmen lassen durch die äußeren Umstände. Du darfst eine innere Freiheit bekommen, die aus dir heraus sprudelt und Lebendigkeit und Freiheit auch bei anderen hervorruft. Bedrängnis ist für mich alles das, was uns von außen, also was von außen kommt und unsere innere Freiheit rauben will. Das kann eine politische Situation sein, das kann, also wie damals in Israel oder auch eine Bedrohung, dass uns jemand droht, Mobbing am Arbeitsplatz. Es kann auch sein, dass ich unterdrückt werde oder Einschränkungen hinnehmen muss, aus was für Gründen auch immer. Und natürlich auch Verfolgung, das ist dann die sehr massive Weise, wie wir bedrängt werden können. Heute ist übrigens auch der Gebetstag für verfolgte Christen. Und darum möchte ich auch besonders auf diese Verfolgung auch eingehen in der Predigt. Wer sich da näher informieren möchte, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass Open Doors sehr viel Informationsmaterial und Einblick gibt, wo Christen verfolgt werden. Ihr findet das, wenn ihr aus dem Internet zuschaut, unter opendoors.de oder auch, wenn ihr euch das jetzt merkt oder nach dem Gottesdienst nochmal auf mich zukommt oder es googelt, da findet ihr eine Menge Informationen und Videos, was mit verfolgten Christen passiert, wo Verfolgung stattfindet und was es damit auf sich hat. Dass Christen verfolgt werden, ist nicht neu, ist 2000 Jahre alt. Und es fing an mit der Steinigung von Stephanus. Das war einer der Jünger, die sehr viel Wunder getan haben, die sehr geisterfüllt gewirkt haben, gepredigt haben, wo sehr viele Menschen zugehört haben und durch den viele zum Glauben gekommen sind. Nach der Steinigung, lese ich jetzt Apostelgeschichte 8, heißt es, Saulus aber war mit Stephanus Ermordung einverstanden. An jenem Tag brach eine schwere Verfolgung über die Kirche in Jerusalem herein. Alle wurden in die Gegenden von Judäa und Samarien zerstreut, mit Ausnahme der Apostel. Fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine große Totenklage für ihn. Saulus aber versuchte, die Kirche zu vernichten. Er drang in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort, lieferte sie ins Gefängnis ein. Die Gläubigen, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündeten das Wort. Moment mal, erst ist es diese brutale Verfolgung und dann liest sich dieser vierte Vers so, als ob die Leute einfach in eine andere Stadt gezogen wären. So, ja, dann verkündigen wir das Wort eben in der Nachbarstadt. Und ich merke, dass ich so oft darüber lese und so denke, ja, sind sie verfolgt worden? Das Resultat ist, dass sie endlich aus dem Puschen gekommen sind und woanders das Wort Gottes verkündet haben, so wie Jesus ihnen das auch aufgetragen hat. Und wir übersehen so leicht, also ich zumindest, was es bedeutet hat, dass die verfolgt worden sind. Was für Folter die aushalten mussten. Dass die gestorben sind für ihren Glauben. Und wenn ich mir diese Verfolgung, diesen Staat anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass es einem Muster folgt. Da ist eine kleine Minderheit in der Bevölkerung, die eine andere Minderheit erstmal unterdrückt und verfolgt. Es fehlt eine Rechtsprechung. Also hier ist, dass die Verfolgung akzeptiert wird von den religiösen Führern. Paulus gehörte ja zu der Gruppe Menschen, der religiösen Führer, die das Ganze hingenommen haben, sogar noch aktiv befürwortet haben. Und was tut die Bevölkerung? Sie schaut weg. Und was folgt, ist Unterdrückung, Gewalt erleben, Menschen, die sich verstecken müssen und auf der Flucht sind. Es ist übrigens auch das gleiche Muster, das ich wahrnehme, wenn es über die Judenverfolgung im Dritten Reich berichtet wird. Eine Minderheit verfolgt eine andere Minderheit, die Rechtsprechung für die Minderheit fehlt, die Bevölkerung schaut weg, die Minderheit, die verfolgt wird, wird unterdrückt, erlebt Gewalt, muss sich verstecken und ist auf der Flucht. Und für mich ist es ganz wichtig zu betonen, Gott schaut nicht weg. Er schaut hin. Er ist für die Unterdrückten. Und er ist auch für uns, wenn wir Zeiten erleben oder Situationen, wo wir bedrückt sind, bedrängt werden, wo wir herausgefordert sind. Ihm ist es nicht egal. Er schaut hin. Wenn wir von Verfolgung hören, haben wir üblicherweise ja auch ein gewisses Mitgefühl. Ich weiß nicht, wie es euch an der Stelle geht. Mein Mitgefühl ist so in der Regel auf dem Level, wenn ich Nachrichten schaue. Etwas passiert irgendwo und es ist massiv tragisch, aber es betrifft mich nicht. Moment mal, ist das nicht ein Stück von der Haltung, wenn die Bevölkerung wegschaut? Nachrichten schauen ist absolut wichtig und super gut. Bitte versteht mich nicht falsch mit der Frage, die ich jetzt stelle. Kann es sein, dass Nachrichten zu schauen meine Zuschauerhaltung fördert? Es betrifft mich nicht. Oder vielleicht doch. Ich weiß, dass einzelne von uns in ihrem Leben schon massivste Gewalt erlebt haben und durch die Hölle gegangen sind. Und das will ich weder schönreden noch davon wegschauen. Ich möchte heute einfach auch Verfolgung aufzeigen, wo wir sogar in Deutschland vielleicht mehr betroffen sind davon, als wir meinen. Es ist nicht nur körperliche Gewalt, wenn wir verfolgt werden. Für mich fängt Verfolgung schon dort an, wo Menschen unterdrückt und benachteiligt werden. Ich denke da zum Beispiel an Mobbing am Arbeitsplatz. Ob man es selbst erlebt, bei einem Kollegen und dort vielleicht sogar wegschaut oder vielleicht als Chef zur wegschauenden Rechtsprechung gehört. Ich denke da an Ausbeutung von Arbeitskräften. Und manchmal gibt es eklatante Zustände, auch in Deutschland, wo Menschen trotz Mindestlohn noch gezwungen werden, Überstunden zu machen. Oder stundenlange Anfahrten haben zu einer Baustelle, ohne dass sie es bezahlt bekommen als Arbeitszeit. Es wird gefordert und letztendlich ausgebeutet. Ich denke da auch an Produkte, die wir kaufen, die unter unwürdigen Bedingungen hergestellt worden sind. Oder von Lebensmittelgroßkonzernen, die Menschen gezielt und subtil ausbeuten. Besonders in Dritte Weltländern. Ja, es ist irgendwo anders auf der Welt, aber wir kaufen die Produkte. Ich denke da auch an häusliche Gewalt. Und es hat einen Grund, warum Schulen und Kitas jetzt im November offen geblieben sind. Das war eine Grundsatzentscheidung von der Regierung, weil sie gesehen haben, dass im März, April die häusliche Gewalt zugenommen hat, als die Schulen zu waren. Den Kindern fehlt unter Umständen die Rechtsprechung der Eltern. Der Rest der Familie schaut womöglich weg. Ja, und dann erleben sie Gewalt. Verstecken und flüchten geht nicht. Und was bleibt, sind oft traumatische Schäden. Ich denke da auch an ein sehr nettes Ehepaar, von dem wir Kinderklamotten bekommen haben, weil sie haben ein Pflegekind gehabt und der Vater des Pflegekindes hat vor Gericht das Sorgerecht wieder zurückbekommen. Er ist alleinlebend, hat gegenüber Kind und Mutter mehrfach Gewalt gezeigt, ist drogenabhängig und ohne Job. Ich verstehe es nicht. Die Pflegefamilie hat sich super gut um das Kind gekümmert. Und da merke ich, wie so eine Traurigkeit und so eine heilige Wut in mir aufsteigt. Und auf einmal fühle ich mich gar nicht mehr wie die Nachrichten, sondern mitten in der Frage, auf welcher Seite ich stehe. Bin ich der, der unterdrückt und ausgebeutet wird? Bin ich der, der Gewalt erlebt? Bin ich der, der sich verstecken muss? Bin ich vielleicht auch der, der beobachtet oder auch wegschaut? Bin ich der, der andere unterdrückt oder ausbeutet? Bin ich vielleicht auch der, der Unterdrückung und Ausbeutung unterstützt? Ja, mich fordert das massiv heraus. Ja, bei manchem werde ich einfach tierisch wütend. Und ja, ich komme mir auch oft wie ein Zuschauer vor, hilflos, weil ich nichts Großes bewegen kann. Mich bewegt es. Mir geht es ja noch ziemlich gut in der ganzen Situation. Und dann gewinnt dieser Gedanke und das Thema von Freiheit eine andere Dimension. Weil bin ich bereit, die Freiheit, die ich für mich in Anspruch nehmen möchte, auch anderen möglich zu machen? Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft bringen. In diese Freiheit ruft Jesus auch die Menschen um mich herum. Auch die Menschen, die meinen Pullover gefertigt haben, die Menschen, die den Joghurt produziert haben. Unsere Freiheit darf nicht auf Kosten von anderen sein. Das kann mit meinem Kaufverhalten anfangen. Das kann weitergehen damit, dass ich in Situationen den Mund aufmache, statt wegzuschauen. Es kann auch sein, dass ich anfange, mich in der Politik zu engagieren. Möglichkeiten sind ja da. Und trotzdem ist da oft dieses bisschen oder größere bisschen Hilflosigkeit. Und hilflos zu sein bedeutet für mich in diesem Moment auch unfrei zu sein. Und das bringt mich wieder zur ersten Predigt mit dem Thema meiner inneren Freiheit. Wie kann ich Freiheit erleben mitten im Bedrängnis oder dieser Hilflosigkeit? Ich möchte ein bisschen mehr auf Christenverfolgung eingehen. Wenn Christenverfolgung für mein Leben zum Ziel hat, mich in meinem Glauben einzuschränken, zu unterdrücken oder sogar davon abzubringen, dann habe ich den Eindruck, dass wir in Deutschland gar keine brutalen Menschen brauchen, um Christen zu verfolgen, weil wir die meiste Christenverfolgung selber machen. Made in Germany. Platz 1, absolut an der Spitze, steht für mich eine sehr subtile Form: das übermäßig beschäftigt sein. Die Folge davon zeigt ziemlich deutlich, dass das Christenverfolgung ist, beschäftigt zu sein. Weil das, was als erstes leidet, ist mein Gebetsleben, meine Beziehung zu Gott. Also bringt mich ein übermäßiges Beschäftigtsein von Gott weg und wäre demnach Verfolgung. Die kleine Schwester davon ist übrigens ein Eingelulltsein. Bibellesen, Austausch mit anderen Christen, im Glauben wachsen. Ist ja nicht so, als ob ich keine Zeit hätte, aber ist irgendwie untergegangen. Keine Ahnung. Zweitens, auf der Flucht zu sein, kennen wir auch sehr gut. Wir flüchten besonders gerne in Aktivitäten, in Arbeit oder Ablenkung, vom Bildschirm bis Alkohol. Und wenn wir uns die Muße mal nehmen, mal hinzuschauen, wovor wir eigentlich flüchten, dann stellen wir in der Regel fest, dass das tiefliegende, schmerzhafte Gefühle sind, wie ich bin nichts wert, ich genüge nicht und viele andere. Das sind keine großen Dinge von außen, sondern von innen. Und die sind manchmal größer und mächtiger als alle Bedrängnis, die von außen kommt. Und dann verstecken wir uns auch manchmal gerne. Mindestens, weil Glaube ja Privatsache ist. Das überschneidet sich sehr mit dem Flüchten. Oder wir schauen von der Wahrheit weg. Manche Wahrheiten sind unbequem, ja, auch in der Bibel. Aber in der Bibel steht genauso, dass die Wahrheit uns frei macht. Und Jesus beansprucht, die Wahrheit zu sein. Und kann es sein, dass in den Momenten, wo wir die Wahrheit nicht wahrhaben wollen, auch ein Stück von Jesus wegschauen? Also mal so ein bisschen plump ausgedrückt. Jesus ruft uns in eine Freiheit und wirbt dafür, dass wir Schritte gehen, innerlich heil zu werden, im Glauben zu wachsen und den Auftrag zu leben, den wir bekommen haben von ihm. Und dann verstehe ich auch das, was ich vorhin in der Apostelgeschichte vorgelesen habe, dass in der Verfolgung sie einfach in einer anderen Stadt weitermachen, als ob theoretisch nichts gewesen wäre. Weil sie diese innere Freiheit haben, weil Gott sie frei gemacht hat, innen können sie das nach außen leben. Und dann ließ es sich, als ob sie nur umgezogen wären. Ja, sie sind frei gewesen. Sind wir das auch? Was brauche ich? Was brauchen wir, um diese Freiheit leben zu können? auch wenn die Umstände alles andere als schön sind. Ich möchte die Frage danach, wie wir Freiheit im Bedrängnis erleben können, mal umformulieren. Nämlich, wie können wir lernen, mit Bedrängnis umzugehen? Weil ich glaube, wir stimmen alle darin überein, dass wir immer wieder widrige Umstände erleben. Herausforderungen, Situationen, die von außen kommen, die uns bestimmen und beeinflussen wollen. Es ist nicht die Frage, ob diese Dinge kommen, sondern wie wir damit umgehen. Und wie wir mit unserem Umgang einfach auch diese Freiheit annehmen können. Eine Sache hatte ich ja ganz am Anfang schon vorgestellt. Und das ist für manche Situationen wirklich der richtige Weg. Die andere Wange hinzuhalten, die zweite Meile mitzugehen. Aber nicht um jeden Preis. Darum, für manche Situationen ist es angemessen. Es bedeutet nicht, dass ich alles mit mir machen lasse. Absolut nicht. Sondern dass ich da, wo ich beleidigt werde, wo ich unterdrückt werde, wo Menschen etwas von mir einfordern, da drüber stehe und sage, du bestimmst nicht über mich, ich entscheide selber, was ich tue. Das Zweite, wie wir lernen können, mit Bedrängnis umzugehen, ist auch an einigen Stellen wieder passend. Nicht überall. Nämlich die eigenen Themen anpacken, die ja manchmal sehr maßgeblich für die Verfolgung verantwortlich sind, die wir hier in Deutschland erleben. Dass ich mich auf den Weg mache, zu sagen, ja, wenn irgendwas in mir ist, was permanent auf der Flucht ist, dann kümmere ich mich um mein Inneres, um die Freiheit zu haben. Dann ist vielleicht das, was von außen kommt, nur wie so ein Trigger, der das auslöst, dass ich denke, ich bin total unfrei. Aber Jesus möchte uns tief frei machen, echte Freiheit schenken und nicht einfach nur ein Symptom, dass von außen wieder alles grün ist, aber innerlich haben wir immer noch diese Gefangenschaft. Ich möchte noch einen dritten Punkt ergänzen, der unabhängig ist von der Situation. Nämlich, was ist, wenn wir flüchten? Wir flüchten so oft in Arbeit, in Aktivität oder in Ablenkung. Was ist, wenn wir zu Gott flüchten und von ihm Kraft und Mut bekommen, in der Bedrängnis und mit der ganzen Situation umzugehen? Und dazu möchte ich zum Abschluss noch einen Psalm vorlesen, der für mich wie ein Vorbild ist, wie wir damit umgehen können. Ich lese Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? Dringen Frevler auf mich ein, um mich zu verschlingen. Meine Bedränger und Feinde, sie müssen straucheln und fallen. Mag ein Heer mich belagern, mein Herz wird nicht verzagen. Mag Krieg gegen mich toben, ich bleibe dennoch voll Zuversicht. Hört ihr da diesen Umgang mit den äußeren Umständen? Ich lese weiter. Nur eines erbitte ich vom Herrn, danach verlangt mich, im Haus des Herrn zu wohnen, alle Tage meines Lebens, die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Denn er birgt mich in seinem Haus am Tag des Unheils. Er beschirmt mich im Schutz seines Zeltes, er hebt mich auf, einen Felsen empor. Nun kann ich mein Haupt erheben über die Feinde, die mich umringen. Ich will Opfer darbringen in seinem Zelt, Opfer mit Jubel, dem Herrn will ich singen und spielen. Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen, sei mir gnädig, erhöre mich. Mein Herz denkt an dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Verbirg nicht dein Angesicht vor mir, weise deinen Knecht im Zorn nicht ab, du wurdest meine Hilfe. Verstoß mich nicht, verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wer mich auf Vater und Mutter verlassen, der Herr nimmt mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg. Leite mich auf ebener Bahn, trotz meiner Feinde. Gib mich nicht meinen gierigen Gegnern preis, denn falsche Zeugen stehen gegen mich auf und wüten. Ich aber bin gewiss, zu schauen die Güte des Herrn im Land der Lebenden. Hoffe auf den Herrn und sei stark. Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. Was für ein starker Umgang, den David mit Bedrängnis und Verfolgung hat, wo er sich bei Gott flüchtet und bei ihm Geborgenheit und Freiheit erlebt. Amen.